Hallo, nach diesem etwas spontanen und untypischen Einstieg begrüße ich recht herzlich doch zu einem philosophischen Brocken. Mein Name ist Franz Wimmer vom Institut für Philosophie an der Uni Wien. Mein heutiger Gesprächspartner kommt aus Taiwan, also aus Taipei, der Hauptstadt von Taiwan, ist Dr. Shi Chen und müsste eigentlich jetzt zu Hause sitzen in Taiwan und feiern. Denn was ist heute in Taiwan?
Ja, guten Tag. Heute ist eigentlich das chinesische Silvester. Eigentlich zu dieser Zeit, es ist jetzt circa 8 Uhr in Taiwan und in China. Das heißt, die Familien sitzen gemeinsam zusammen, gemütlich, also für das Silvester Abendessen. Denn nächstes, also den Morgen, ist dann das chinesische Neujahr.
Ja, genau. Und bei dieser Familie sitzt auch der Komponist dieser Musik, die wir eben gehört haben. Es ist nämlich der Vater von Dr. Chen, von dem die Musik stammt, die wir zu dieser heutigen Sendung ausgewählt haben. Ich darf Dr. Chen kurz vorstellen. Er hat in Wien Philosophie und Sprachen studiert, mehrere Sprachen, Französisch, Englisch, Japanisch. Und hat aber abgeschlossen mit einer Diplomarbeit und einer Dissertation im Fach Philosophie. Ihre Diplomarbeit hat ja schon etwas betroffen, worüber wir heute auch sprechen werden, ja. Nämlich die Identitätskonzepte, Diskurse und Entwicklungen eben in Taiwan.
In Taiwan, ja, genau.
Die Dissertation hat ein weiterführendes Thema betroffen, nämlich Differenztheorien. Und worüber wir heute reden wollen, sind eigentlich geistesgeschichtliche und philosophische Aspekte,
ja, genau.
Der taiwanesischen Gegenwart.
Ja.
Aber vielleicht sollten wir zunächst einmal einfach kurz, möchte ich Sie fragen, wie würden Sie Taiwan als Einheit sozusagen heute kurz schildern und auch im Verhältnis zu anderen Regionen der Welt?
Ja, also vielleicht kennen Sie schon, also Taiwan ist eine kleine Insel, also im Pazifik, und geografisch liegt es in der Nähe zu China und zu Japan. Und natürlich historisch gesehen gibt es sehr viele politische Probleme, vor allem in der Gegenwart mit China, da China Taiwan sozusagen als ein Teil Chinas beansprucht. Und ja, also politisch sind wir eigentlich jetzt, wir sind ein Land eigentlich, aber ein Land, das von den meisten Ländern auf der ganzen Welt nicht anerkannt wird. Also und China versucht hier immer wieder sozusagen, also Taiwan diplomatisch auszugrenzen. Und Taiwan ist zwar wirtschaftlich ein sehr anerkanntes Land, sehr viele elektronische Produkte kommen aus Taiwan, aber politisch gesehen ist Taiwan nicht unabhängig. Also es ist ein Land, das sehr viel von seinem großen Nachbar sozusagen, man könnte so sagen, also unterdrückt, politisch unterdrückt wird. Und von der Geschichte her, also Taiwan besteht ja, Taiwan ist ja, also früher, also vor 50 Jahren war, 50, 60 Jahren war es noch ein Kolonialgebiet von Japan. Und nach dem Zweiten Weltkrieg ist es sozusagen ein Teil Chinas geworden, also wurde China sozusagen wieder zurückgegeben, denn vor der japanischen Kolonialherrschaft war Taiwan sozusagen ein Teil von Qing-Dynastie. Und also so gesehen ist Taiwan politisch sehr unklar und hat es sehr viel mit Japan, mit China, also mit Weltmächten zu tun, findet aber seine sozusagen politische Identität bis heute noch nicht, also ist noch nicht unabhängig. Und man tut sich sehr schwer sozusagen in Taiwan. Ja.
Sie haben jetzt schon ganz kurz das umrissen, das Verhältnis zu China, aber auch zu Japan. Was mich jetzt interessieren würde, wenn wir nur dieses letzte halbe Jahrhundert ansehen, also nicht die Zeit davor, dann ist ja auch ganz interessant, glaube ich, das Verhältnis zu den westlichen Industriestaaten, also zu den USA insbesondere und auch zu den europäischen Ländern. Wie ist Taiwans Verhältnis dazu?
Taiwan ist immer schon seit dem Zweiten Weltkrieg, weil Amerika Taiwan sehr viel geholfen hat, hat Taiwan einen sehr starken Bezug zu USA. Und zu Europa hat Taiwanesen eher Taiwanesen bewundern die europäische Kultur und auch die europäische Art zu denken. Und man versucht immer wieder von Europa, also sehr viele Sachen zu lernen, also was Philosophie betrifft, was Künste betrifft. Amerika ist sozusagen immer eine wirtschaftliche, sozusagen eine Hilfe gewesen für Taiwan. Aber Europa ist, man fühlt sich in Taiwan, also Europa sehr kulturell irgendwie verbunden, weil man sehr von Europa sehr viele Sachen gelernt hat. Also zum Beispiel Denken, Künste und so und diese Sachen, ja.
Ich bin ein bisschen überrascht, weil das eigentlich mein Bild etwas korrigiert. Ich dachte, Taiwan hätte, oder Taiwanerinnen hätten ein näheres Verhältnis, ein weitaus näheres Verhältnis zu den USA als zu Europa. Schätzen Sie das für die meisten so ein, wie Sie es gesagt haben, oder ist das vielleicht Ihr individuelle Eindruck?
Also wenn man an diese Stichworte also Orientierung hält, also wenn man sagt Wirtschaft, dann würden Taiwanesen denken eher USA.
Ja.
Ja, so traditionell gesehen. Aber wenn man Kultur sagt oder Philosophie, dann würde man sofort an Europa denken. Also was westliche Mächte betrifft, ja.
Mhm. Also dazu, wie die Philosophie eigentlich in Taiwan, welche Rolle sie genau spielt, kommen dann noch ein bisschen später. Wie ist das Verhältnis oder wie sind Beziehungen, auch die mentalen Beziehungen sozusagen zu Japan, das ja immerhin ein halbes Jahrhundert oder mehr als etwa ein halbes Jahrhundert die Kolonialmacht war und das die Bevölkerung damals sehr geprägt hat?
Ja, also zum Beispiel die japanische Sprache, ja, also sehr viele ältere Menschen in Taiwan, die kennen Japanisch eigentlich noch von ihrer Schulzeit, denn damals haben sie ja in japanischen Schulen in Taiwan ja gelernt. Und die japanische Sprache lebt also weiter eigentlich in Taiwan, also viele ältere Leute können Japanisch sprechen. Und auch die japanische Kultur ist nicht verloren gegangen, also gewisse Sachen sind in Taiwan geblieben. Also die Beziehung Taiwan zu Japan ist eigentlich ein besseres als Korea zu Japan. Also als Japaner nach Taiwan gekommen sind, haben sie sozusagen sehr viele Infrastruktur haben sie aufgebaut, Krankenhäuser und Bildungsstätten haben sie gebaut. Deshalb sind Taiwanesen mehr oder weniger dankbar den Japanern gegenüber. Und ist eigentlich ein freundschaftlicheres Verhältnis zwischen Taiwan und Japan. Also es ist eigentlich
zum Beispiel zwischen Taiwan und zwischen Japan und Korea.
Und Korea, ist ein bisschen problematischer als Taiwan zu Japan, ja.
Gut, das ist ein grober Umriss. Im Übrigen muss man sich dann halt im Internet kundig machen, was in Taiwan alles an gesellschaftlicher Entwicklung geschehen ist seit diesen 50 Jahren. Aber vielleicht können Sie doch noch ein bisschen Hinweis darauf geben, wie die moderne, die gegenwärtige Gesellschaftsentwicklung in Taiwan verlaufen ist. Das ist ja jetzt doch schon lange Zeit ein Demokratisierungsprozess.
Ja,
wie hat er begonnen? Wogegen hat er sich gerichtet? Wie geht er vor sich?
Also zunächst vielleicht möchte ich kurz erzählen, wie Taiwan als ein Land ist. Also hardwaremäßig ist es ein moderner Industriestaat. Also wenn man hier in Österreich, also China oder Taiwan, diese als Stichworte sagt, dann denkt man sofort an chinesische Tradition. Also das ist ein Volk, das mit der Tradition sehr verbunden ist. Aber wenn man in Taiwan oder in China ankommt, dann merkt man das eigentlich gar nicht, weil das Bild, dass der Taipei oder Shanghai sozusagen einen wiedergibt, das ist ganz moderne Stadt, also mit sehr vielen Hochhäusern. Und vielleicht wie in Japan, das heißt, das Hardware ist sehr modern, aber Software, also wenn man dann genauer anschaut, wie sich Menschen miteinander umgeht oder wie die Menschen einander begrüßt oder so, oder wie sie miteinander sprechen, dann bemerkt man vielleicht schon, dass softwaremäßig, also Taiwan oder China dennoch sehr traditionell ist. Ja.
Sie sind ja praktisch nach Taiwan ausgewandert, nach sehr langer Zeit in Österreich.
Genau, ja. Ja.
Und was ist Ihnen besonders fremd erschienen?
Fremd ist mir vor allem erschienen, dass ist eigentlich positiv, das etwas Positiveres, weil die Gesellschaft ist sozusagen hardwaremäßig sehr, sehr, sehr modern, sehr neu. Aber man kann trotzdem das mit der Tradition sehr gut miteinander verbinden. Das heißt, die Menschen haben immer, die sind immer, die haben, das ist eine traditionelle Gesellschaft, man hat sehr viel mit Familie zu tun, mit Freunden zu tun, und es gibt einen Familienzusammenschluss oder einen freundschaftlichen Zusammenhalt ist viel wichtiger in Taiwan. Also es, von außen her gesehen ist es eine moderne Stadt, also etwas kühl vielleicht, aber wenn man Menschen begegnet, ist es doch, man kann die menschliche Wärme spüren.
Ja. Ja, und jetzt wollen wir dann noch diese zweite Nummer, die wir schon einmal angefangen haben, hören von der Musik, bevor wir zur eigentlichen Philosophie übergehen.
Thank you.
Ja, das war also jetzt ein Sextett von dem Komponisten Chen, dem Vater meines Gesprächskollegen Dr. Shay Chen. Wir haben vorhin über diese gesellschaftlichen und kulturellen Entwicklungen in Taiwan kurz gesprochen und jetzt möchte ich mich näher zu geistesgeschichtlichen oder auch philosophischen Traditionen zuwenden. Wenn ich an China denke oder auch an Taiwan denke, dann kommt mir der Konfuzianismus in den Sinn, vielleicht auch der Taoismus. Insbesondere wenn es um Taiwan geht, weiß ich nicht, ob ich gleich an den Buddhismus denke, ob das vielleicht auch ein teilweise buddhistisches Land ist oder vielleicht sogar teilweise ein christliches Land ist, wie das beispielsweise bei Südkorea ganz eklatant der Fall ist. Wie ist das? Also welche Weltanschauungen spielen eigentlich, oder Religionen auch, spielen eigentlich welche Rollen in Taiwan heute?
Also zunächst denke ich, man muss das irgendwie auseinanderhalten, also zwischen Taoismus, Konfuzianismus und Buddhismus. Mhm. Also Religionen sind, also zum Beispiel Buddhismus ist eine Religion, ja. Aber Konfuzianismus oder Taoismus, Konfuzianismus ist eher eine sozusagen eine Lebensart. Also viele Leute meinen, das ist eine Art Religion, aber es wird eigentlich nicht so von den Taiwanesen und von den Chinesen so wahrgenommen. Also Konfuzius ist ein großer Lehrmeister, aber er ist kein Gott in westlichen Sinne. Ja? Und was er gelehrt hat, ist gewisse Weise, also wie man gut leben kann, wie man gut sozusagen den anderen Menschen gegenüber verhalten kann. Das sind eigentlich Lebensweise, ja, also Lebensweise, wie man zu einem Mitmenschen sozusagen, wie man mit Mitmenschen umgeht. Das ist Konfuzianismus. Aber Buddhismus, das hat einen religiösen Hintergrund, ja, oder Taoismus. Und Buddhismus und Taoismus, beide sind in Taiwan oder in Südchina zumindest, ist vermischt. Das heißt, man kann Buddhismus und Taoismus eigentlich nicht ganz scharf trennen. Ja? Taoismus ist eigentlich wie eine Volksreligion. Buddhismus ist auch inzwischen eine Volksreligion geworden. Aber beide sind miteinander vermischt. Man kann in einen buddhistischen Tempel gehen, aber drinnen gäbe es dann wahrscheinlich dann auch noch taoistischen Götter. Also taoistischen Götter. Es gibt viele Götter. Also eine Götterwelt wie die griechische, also Taoismus. Im buddhistischen Tempel gibt es auch Statuen. Gibt es Statuen von Buddha? Gibt es dann gleichzeitig auch Statuen von anderen Göttern. Das heißt, wenn man in den Tempel geht, dann...
Also Buddha wird auch als Gott verehrt.
Als Gott verehrt, ja, genau. Und das ist dann sehr viele, es ist vermischt mit Taoismus. Und und dann nebenbei gibt es dann auch christliche Religionen wie Protestanten, Evangelismus und katholische Kirche ist auch vertreten in Taiwan. Und Religionen sind sehr wichtig in Taiwan, also spielen auch in der gesellschaftlichen Entwicklung eine sehr starke Rolle. Aber die Religionen stehen nicht in einem starken Gegensatz. Also
untereinander,
ja, wie vielleicht in andere Länder der Fall ist, ja.
Mhm. Welche Rolle spielen diese Religionen in der gesellschaftlichen Entwicklung, meine ich jetzt?
In der gesellschaftlichen Entwicklung, zum Beispiel während der Demokratisierung von Taiwan hat die katholische Kirche und die evangelische Kirche eine sehr starke Rolle gespielt. Ja, das heißt, sie haben die Demokratisierungsbewegung, haben die evangelische und katholische Kirche sehr stark unterstützt. Ja, es gibt auch buddhistische Vereinigungen, die auch demokratische Bewegung sozusagen unterstützt haben, natürlich. Ja. Und Religion und Politik ist in Taiwan irgendwie vermischt. Das heißt, es ist kein Gegensatz, wenn Politiker also zum Beispiel einen Termin in einer evangelischen Kirche hat am Vormittag und am Nachmittag geht er dann vielleicht zu einem buddhistischen Tempel. Es wird sozusagen, man wird ihm nicht vorwerfen, dass er also dass er viele Religionen also sozusagen anerkennt. Also das ist eher ich finde es ein positives Zeichen, dass man also innerhalb der taiwanesischen Gesellschaft relativ offen zu allen unterschiedlichen Religionen ist. Ja.
Und wenn Sie zum Beispiel an Ihre eigene Herkunftsfamilie denken, gibt es da auch in der Familie verschiedene Religionen?
Meine eigene Familie ist auch ja, zum Beispiel meine Eltern, sie sind eigentlich traditionell in einer buddhistischen, wir haben sogar einen eigenen Familientempel zu Hause, ja, einen buddhistischen Tempel. Und dann nachher ist dann auch taoistische Elemente sozusagen hinzugefügt worden. Die sind in so einem Umfeld aufgewachsen. Aber die sind auch katholisch. Die sind getauft. Mein Vater sagt, er ist auch ein Christ. Ja, wobei er nicht immer in die Kirche geht, natürlich.
Naja, aber er hat doch den buddhistischen Tempel
ja, genau,
nicht weggeworfen.
Nicht weggeworfen, der muss die Tradition weiterführen. Ja,
auch. Ist eine Art von der Identitätsbewahrung, oder wie?
Ist eine Art Identitäts, ja, man könnte so sagen, ja, ja, eine Traditionsbewahrung und Identitätsbewahrung, ja, genau. Ja.
Ist das, ich meine, da, würden Sie sagen, es spielen die Religionen im Alltagsleben eine größere Rolle als zum Beispiel in Österreich? Ich meine, Sie kennen Österreich sehr gut.
Ich denke schon, ja, ich denke, dass die Religion schon eine starke Rolle spielt in Taiwan. Also wenn man zum Beispiel also Fernsehen anschaltet, dann sieht man schon überall. Es gibt sehr viele Sender, also buddhistische Sender, die sehr viele Mönche, also bekannte, gesellschaftlich anerkannte Mönche, die dann ihren Vortrag halten im Fernsehen. Ja. Und ja, also ich finde schon, dass es die Religion sehr, sehr, sehr präsent ist in der Gesellschaft auch. Mhm. Das heißt, man spricht sehr oft über Kirche, über Tempel. Ja, mehr als in Österreich, würde ich sagen, ja.
Und der Konfuzianismus kommt in diesem Zusammenhang eigentlich nicht vor. Ja, als was existiert dann der Konfuzianismus? Wieso ist der große Lehrer Konfuzius und wie wird das überhaupt vermittelt?
Ja. Ich habe vorher gesagt, dass Konfuzianismus eine Lebensart ist. Also das geht vor allem darum, wie man sich zu seinen Mitmenschen verhält. Ja, also im Konfuzianismus, da werden die Rolle, die jede einzelne Person wird sozusagen festgeschrieben. Also ich bin der Sohn meines Vaters, ich bin der Ehemann meiner Frau und das sind bestimmte Rollen, die man innerhalb der Gesellschaft spielen muss.
Beziehungen,
ja, ja, genau. Und auch zu den Vorgesetzten. Das wird dann in den Konfuzianismus sein, damit die Gesellschaft funktioniert. Ja, das sind sehr, sehr wichtige Elemente innerhalb des Konfuzianismus.
Also eine dumme Frage vielleicht, aber wenn Sie jetzt so eine Rolle nicht richtig spielen, wenn Sie eine Beziehung verletzen, dann wäre in einer Religion, zum Beispiel in einer christlichen, sagen wir der katholischen Religion, gäbe es da eine Instanz, sozusagen. Ja. Sie haben eine Sünde begangen, Sie haben ein Gebot übertreten,
ja.
Sie werden bestraft oder müssen bereuen.
Ja.
Welche Instanz ist das im Konfuzianismus?
Also das ist eine richterliche Instanz, die Sie jetzt ansprechen, ja. Die Gesellschaft sozusagen, ja, also ist diese Instanz. Das heißt, man wird von der Gesellschaft also eben eher vielleicht missachtet oder vorgeworfen, dass man Falsches also gemacht hat. Aber man hat Möglichkeiten, da also wieder gut zu machen. Also wie die Gesellschaft zum Beispiel zu jedem Einzelnen dann sagt, ja, also es ist ein Geflecht von Beziehungen sozusagen. Also jede Person hat verschiedene Rolle. Ja. Und manchmal tut man sich sehr schwer, also sozusagen die Wünsche oder die Vorstellung von der anderen zu entsprechen. Das ist natürlich ein Problem, ja. Aber man versucht sozusagen diese Beziehungsgeflechte sozusagen, also eine goldene Mitte sozusagen zu halten. Ja, das ist im Chinesisch dann vielleicht Zhongyong, das ist der mittlere Weg sozusagen auch.
Ja. Das ist ja auch ein Ausdruck von Konfuzius.
Von Konfuzius, ja genau.
Schon, gewesen. Ja. Gehen wir jetzt einen Schritt weiter und fragen wir uns, ich frage Sie, was eigentlich das spezifisch philosophische Szene oder Debatte in Taiwan ist. Und fangen wir wieder mit dieser Epochengrenze von, sagen wir, 1945, 1949 an, mit dem neuen Taiwan. Wie würden Sie die philosophischen Entwicklungen oder Debatten der ersten Jahrzehnte in Taiwan kurz umreißen?
Okay, ja, natürlich nach dem Zweiten Weltkrieg, als Chiang Kai-shek nach Taiwan gekommen ist, das war ein autoritärer Regime. Und das anders Denken war damals eigentlich undenkbar. Es wird sozusagen sehr, sehr scharf kontrolliert, ob man anders denkt. Also, und Philosophie hat innerhalb der taiwanesischen Gesellschaft eigentlich nie eine große Rolle gespielt, weil auch wegen dem autoritären Regime. Also man hat schon bewusst das Andersdenken sozusagen zu unterdrücken. Und es hat einmal ein Institut für Philosophie, also in Taiwan Universität, also viele Mitglieder des Instituts wurden damals, also ich glaube, das war in 60er, 70er Jahren verhaftet, sozusagen mit einem Schlag, wurden sozusagen das denkerische Elite von Taiwan, also Taiwan Universität ist eine sehr gute Universität in Taiwan, sozusagen also ins Gefängnis gesteckt. Also, und man fürchtet sich eigentlich sehr viel also von dem Andersdenkenden.
Ja, also bevor wir uns jetzt mit der Frage befassen, was da eigentlich als Philosophie auftritt, hören wir das dritte Stück für heute. Ja, fahren wir fort. Ich habe mir offen gestanden die moderne Klassik auf dem Gebiet der Musik in Taiwan doch etwas chinesischer vorgestellt oder ja. Auch, ja, es ist was Neues für mich. Ja. Wir waren bei dem Thema, dass in der ersten Zeit der Republik, damals hieß das ja auch offiziell und war auch weitgehend weltweit ein diplomatisch anerkannter Staat, die Republik China, ja. Republic of China, ja. Dass die autoritär regiert wurde bis in die 70er, fast 80er Jahre,
ja, ja.
Von der Kuomintang, also dieser Einheitspartei unter zunächst Chiang Kai-shek, und dass da auch, dass es da eben auch Fälle gibt von offenbar widerständiger Philosophie, also auch Verhaftungen
gegeben,
von Philosophen, von Intellektuellen.
Ja.
Warum eigentlich? Ich meine, was bedeutet Philosophie? Wie wird dieser Ausdruck verwendet? Was wird damit genau bezeichnet, was wurde damals damit bezeichnet, wird heute in Taiwan damit bezeichnet, mit diesem Wort Philosophie, das ja anders lautet auf Chinesisch.
Aha, meinen Sie den, also den Begriff Philosophie im Chinesischen?
Ja, ja.
Also der Philosophiebegriff im Chinesischen heißt ja Zheshue, das ist auf Japanisch heißt das Tezugaku, im Chinesischen heißt es Zheshue. Und Zheshue ist eigentlich, am Anfang war es eigentlich die Bezeichnung für die westliche Philosophie. Aber mittlerweile also, kann man diesen Begriff auch für die chinesische Philosophie sozusagen verwenden. Also institutionell gesehen in Taiwan zum Beispiel, es gibt an Universitäten, gibt es innerhalb der Universitäten gibt es immer zwei verschiedene Abteilungen. Eine ist für die chinesische Sprache, also das ist die chinesische Abteilung. Und es gibt dann Abteilung für chinesische Philosophie, ja, das heißt dann Zhongguozheshue, das ist die Abteilung für chinesische Philosophie. Aber in beiden Abteilungen werden sozusagen chinesische Tradition gepflegt, also chinesische Tradition, chinesisches Denken wird erforscht und neu interpretiert. Das wird zumeist in der chinesischen Abteilung also gemacht. Also aber in der im Institut für Philosophie, wo es auch eine Abteilung für chinesische Philosophie gibt, da gibt es meistens sozusagen Auseinandersetzungen mit westlichen Philosophien. Also chinesische Philosophie wird verglichen oder gegenüber der westlichen Philosophie überstellt. Ja.
Mhm. Ja. Also man bezeichnet unterdessen nicht mehr nur die westliche Philosophie mit diesem relativ jungen Wort, das ja erst vor ca. 100 Jahren zunächst gebraucht wurde, Zheshue, und zunächst auf Japanisch gebildet war, dazu in der Meiji-Zeit, sondern auch, spricht man auch von indischer Philosophie,
spricht man auch von islamischer?
Oder
man
von
spricht auch von indischer und islamischer Philosophie und unter Heranziehung diesen Begriff Zheshue.
Ja,
also Philosophie. Das heißt, Philosophie ist ein neutraler Begriff geworden. Man muss eigentlich nur die Adjektive dazufügen, um zu wissen, aus welchem Land diese Philosophie dann kommt.
Aber primär befasst man sich in diesen Instituten an den Universitäten Taiwans doch mit westlicher Philosophie.
Mit westlicher Philosophie,
also
hauptsächlich.
Das ist primär gedacht.
Das ist primär gedacht, ja.
Und nicht die indische, buddhistische oder hinduistische Tradition.
Das würde ich nicht sagen. Also es wird auch mit indischer und islamischer Tradition beschäftigt. Ja. Und auch es wird diesen Begriff verwendet. Also Philosophie ist nicht ausschließlich westliche Philosophie.
Mhm.
Also Zheshue ist nicht ausschließlich westliche Philosophie gemeint, sondern Philosophie im Allgemeinen.
Ja,
ja.
Und mit welchen Richtungen? Wenn ich jetzt, sagen wir, die Palette der Gegenwartsschulen oder Perspektiven in der Philosophie so anspreche, welche Richtungen, welche Schulen,
zum Beispiel
Traditionen?
Im Instituten für Philosophie, es gibt Also drei Hauptabteilungen, also fast immer. Das ist die Abteilung für die chinesische Philosophie und dann Abteilung für Angels, also anglosächsische, also Philosophie. Das ist zumeist also die analytische Philosophie gemeint. Und dann gibt es noch die kontinentale Philosophie. Das ist dann die europäische Philosophie. Unter anderem sind die deutsche und die französische Philosophie oder Gegenwartsströmungen also dabei. Ja.
Und dann, was denken Sie jetzt an die Phänomenologie, nehme ich an?
Ja, das ist zum Beispiel Phänomenologie, Hermeneutik und ja, die französische, ja, die Postmoderne überhaupt auch ist ein Teil von kontinentaler Philosophie.
Ja. Der Marxismus hat ja in der Variante des Maoismus die staatstragende Ideologie gebildet, ja, ja, in der Volksrepublik China.
Genau, ja, ja, ja.
Wie ist das mit Marx in Taiwan?
Also Es wird auch, also es gibt auch noch immer Diplomarbeiten oder Dissertationen über Marx. Also das ist es wird noch immer noch geforscht, ja. Also aber derzeit eigentlich weniger. Aber eigenartigerweise werden so alt anerkannte Philosophen, zum Beispiel Kant oder Hegel oder Marx, es gibt sehr viele Diplomarbeiten darüber. Mhm. Ja. Zu Postmoderne gibt es eigentlich im Institut für Philosophie eigentlich weniger Arbeiten. Diese Arbeiten werden eher in Literaturwissenschaft, also in Taiwan heißt es also Abteilung für ausländische Literaturen, also geschrieben, also über die postmoderne Philosophie, ja. Also weniger im
Also in
Institut,
den Sprachinstituten,
ja, in Sprachinstituten
oder literaturwissenschaftlichen,
ja, genau,
ja, Abteilungen.
Aber natürlich haben diese Studenten dann einen, die haben fast keinen philosophischen Hintergrund, Ausbildungshintergrund. Die haben eher Literaturen also gelernt. Das heißt, also von Philosophie wissen sie eigentlich wenig. Ja.
Eine letzte Frage, bevor wir dann noch ein weiteres Stück aus klassischer Moderne aus Taiwan hören. Eine letzte Frage noch wäre die, wie gehen eigentlich diese Abteilungen oder Forscherinnen von dem Institut für chinesische Philosophie und westliche Philosophie miteinander um? Also sind die in einer interaktiven Diskussion oder sind das ein bisschen getrennte Welten?
Es sind, also universitär gesehen, es sind eigentlich getrennte Welten. Das heißt, die Leute, die nur chinesische Tradition, die chinesische Kultur, Literatur beschäftigen, die haben ihren Quellen hauptsächlich im Chinesischen. Mhm. Aber im Institut für Philosophie, also wenn man da chinesische Philosophie betreibt, dann muss man sich schon auch mit westlicher Philosophie also beschäftigen. Ja, also das heißt, sind eigentlich Welten. Also die Interpretationen sind auch dementsprechend anders.
Ja. Muss man sich mit chinesischer Philosophie beschäftigen, wenn man ein analytischer Philosoph oder ein Phänomenologe in Taipei ist?
Gering.
Ja. Aber wenn man sich mit chinesischer befasst, muss man sich dann mit westlicher
Muss auch man sich dann mit, ja genau, muss man so auch mit der westlichen, ja genau.
Also eigentlich wie in Europa, oder?
Wie in Europa,
mit,
ja.
Mit diesem Punkt.
Ja, ja.
Auf einen wesentlichen Unterschied kommen wir nach dem nächsten Stück, glaube ich. Sie sagten vorhin, dass jemand in Taiwan, der sich hauptsächlich mit chinesischer Philosophie beschäftigt, sich sehr wohl interessiert und eigentlich auch interessieren muss für Phänomenologie, Existenzphilosophie, das haben wir nicht genannt, aber analytische Philosophie und so weiter, aber nicht umgekehrt. Also diejenigen, die die analytische Philosophie forschen oder auch betreiben, können die chinesischen Traditionen getrost beiseite lassen. Es ist ein Ungleichverhältnis.
Ja, es ist
der, gibt es daran auch Kritik an diesem Ungleichverhältnis?
Jetzt habe ich Sie nicht so ganz gut verstanden.
Sie haben in einem früheren Gespräch immer erwähnt, dass es sozusagen jetzt den Ausländern gegenüber, etwa den Europäern oder auch den US-Amerikanern und so weiter in Taiwan, doch häufig ein gewisser Vorwurf, der vielleicht mehr intern geäußert wird, aber ein gewisser Vorwurf da ist, dass dass man sich mit deren Denken befassen muss, aber die anderen sich nicht interessieren für das eigene.
Ja, also im Institut, also im Philosophieinstitut drinnen sind sehr viele Philosophen, ja, vor allem die vor allem im Ausland studiert haben. Und für diese Leute ist natürlich, also das Erlernen der deutschen Sprache oder französischen Sprache, englischen Sprache natürlich auch sehr, sehr schwierig. Die meisten Leute, die in Taiwan an Universitäten lehren, die haben ein Auslandsstudium hinter sich. Ja, also vor allem die, die in Deutschland studiert haben oder in Österreich, in Frankreich, die haben vielleicht in Deutschland oder Frankreich, in Europa 8 bis 9 Jahre also immer verbracht, also zunächst einmal, um die Sprache überhaupt zu erlernen, und dann das Studium der Philosophie. Das ist eigentlich gar nicht so einfach für jemanden, der aus China oder aus Taiwan ist, weil die Sprache ganz anders ist. Und also ich habe viele Kollegen, die so geäußert haben, also wir haben so viele Mühe gemacht, um die europäische Kultur sozusagen kennenzulernen. Und warum machen die Europäer das eigentlich nicht so, wie wir das machen? Warum kommen die Europäer nicht zu uns, um die chinesische Philosophie oder die chinesische Kultur zu lernen? Also warum nehmen sie diese schwierige Arbeit nicht auf sich? Und wir versuchen sozusagen die kulturelle Kommunikation zu betreiben auf diese schwierige Art und Weise. Und die Europäer, also wenn sie kommen, sie brauchen nur Deutsch zu sprechen oder Englisch zu sprechen, da haben sie schon ihre Hörerschaft. Aber wenn wir zum Beispiel dann in China, in Europa sind, dann müssen wir in Deutsch oder in Französisch sprechen oder in Englisch, damit wir überhaupt sozusagen gehört werden. Und das ist für Wissenschaftler, für Philosophen in Taiwan natürlich etwas Unverständliches. Also warum möchten die Europäer, auch wenn sie die Interesse haben für die chinesische Kultur, nicht diese schwierige Arbeit auf sich nehmen, sozusagen Chinesisch zu lernen oder zumindest ein bisschen. Also ein bisschen, dann würden wir uns schon sehr freuen. Dann geht es vielleicht dann mit der gegenseitige Kommunikation dann viel besser, nicht?
Also welches bisschen? Sind ja zwei Paar Schuhe. Wie wir wissen, die Sprache ist das eine und die Schrift ist das andere. Ja, wie viel bisschen würden Sie sich denn erwarten von der Schrift?
Von der Schrift, aber ich meine es ja nur, dass man sich irgendwie dann untereinander verständigt, dass man nur ein bisschen über die Geschichte der Schrift zum Beispiel Bescheid weiß. Ja, nur dieses bisschen. Oder zumindest, also in anderen Bereichen, nicht nur in Philosophie zum Beispiel. Es sind sehr viele Asiaten in Europa unterwegs, um Kulturphänomene, also gemeint sind zum Beispiel Künste. Ja, also Malerei, Musik auch und oder ganz Alltägliches, wie zum Beispiel Essen, also wie man Kuchen bäckt zum Beispiel auch. Oder wie man Würste macht. Also ja. Diese Sachen sind halt Kulturphänomene und die lernen, also die Asiaten kommen nach Europa, um diese Sachen zu lernen. Aber es gibt sehr wenig Europäer, die sich für die asiatische Kultur sozusagen interessieren. Es gibt in Japan oder in Taiwan gibt es genauso Esskulturen, die für Europäer interessant sein könnten. Aber die Interesse ist halt nicht da, nicht vorhanden. Ja.
Also sind Sie da nicht ein bisschen ungerecht? Ich meine, die Europäer sind ja seit 500 Jahren in die ganze Welt gegangen, haben die ganze Welt kolonisiert oder dominiert. Sie müssen also auch nach Arabien gehen und sie müssen nach Afrika gehen und nach Lateinamerika und überall das Kochen studieren und die Philosophie studieren und die Sprachen studieren und das zerreißt. Also ich will damit nur sagen, ist nicht dieses Europa, wohin Sie und Ihre Kollegen gehen und 8 Jahre studieren und sich das wirklich intensiv aneignen, ist das nicht Ihr einziger Adressat, während die Europäer viele Adressaten hätten und daher mit gar keinem sich enger einlassen können? Also das ist jetzt ganz abstrakt gesprochen. Ja. Einzelne gibt es ja sowieso immer Ausnahmen.
Und genau, aber Europäer sind mit anderen Absichten sozusagen in anderen Länder gekommen, also in auf der ganzen Welt nicht. Also sie haben ihre sozusagen politische Ideen, wirtschaftliche Absichten. Aber derzeit sind viele Asiaten nach Europa gekommen, nach Amerika, um einfach nur zu lernen. Also es sind keine so, wie sagt man, koloniale Absichten dabei. Ja? Aber damals, ich meine, vor Jahrhunderten, da sind die Europäer mit ganz anderen Absichten also in die ganze Welt gegangen, nicht? Aber es gibt natürlich auch jetzt Tendenzen, dass Asiaten auch für andere Gebiete auf der ganzen Welt interessieren, zum Beispiel Afrika oder die islamische Welt auch. Die Interesse besteht natürlich jetzt. Mhm.
Ja. Nur ist das jetzt ein Thema, das wir vielleicht ein bisschen zu kurz angesprochen haben, müssen aufhören. Und ich wünsche Ihnen eine gute Heimreise nach Taiwan und ein gutes neues Jahr, das ja morgen beginnt.
Ja, 13 Grad beginnt.
Jetzt
ja,
genau. Wird gefeiert in Taiwan. Es ist das Jahr der Ratte.
Der Ratte, ja.
Die Ratte ist ein Symbol für Intelligenz, Selbstständigkeit, Autonomie. Ein sehr positiv besetztes Tier und insofern für die Philosophie vielleicht sogar ein Wappentier. Danke, Dr. Chen, für den Besuch.
Danke, ebenfalls. Ja.